Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 18. März. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Atomenergie auf der weltweiten Traktantenliste. Selbst in Frankreich kommen Zweifel auf. Vorsichtige Hoffnung nach der Revolution. Ägyptens Opposition uneinig über Demokratisierung. Mehr Fans dank Antirassismus. Die Berner Fußballer von IBE und ihr Aufstieg mit gemeinsam gegen Rassismus. Am Mikrofon Makai Shantitajibi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der UNO-Sicherheitsrat hat entschieden, und zwar für eine Flugverbotszone über Libyen. Die entsprechende Resolution genehmigt Luftschläge und alle anderen, Zitat, erforderlichen Maßnahmen zum Schutze der Zivilisten mit Ausnahme von Okkupationstruppen. Möglich wäre damit ein Angriff auf Bodenziele oder die Zerstörung der Luftwaffe am Boden durch Bomber oder Marschflugkörper. Die UNO-Mitgliedstaaten dürfen auch individuell handeln. 10 der Mitgliedstaaten im UNO-Sicherheitsrat stimmten der Resolution zu. Deutschland, Indien, Brasilien sowie die Vetomächte Russland und China enthielten sich der Stimme. Laut Frankreich sollen bereits in einigen Stunden erste militärische Angriffe gegen die Truppen von Gaddafi stattfinden. Das sagte ein Regierungssprecher gegenüber dem Sender RTL. Wann, wo und in welcher Form die Angriffe stattfinden würden, wolle er im Moment nicht mitteilen. Libyens Machthaber Gaddafi reagierte auf die Resolution mit einer Drohung. Er werde der Welt das Leben zur Hölle machen, falls sein Land von ausländischen Mächten angegriffen werden sollte. Eine Woche nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan ist die Zahl der Toten und Vermissten auf über 16.000 gestiegen. Weiterhin wird versucht, die beschädigten Reaktoren des AKW Fukushima mit Wasser zu kühlen. Dieses kommt einerseits aus Wasserwerfern, andererseits verlege man eine Stromleitung, um die elektrische Pumpe wieder in Betrieb zu nehmen. Diese soll dann Wasser in das Kühlbecken des AKW pumpen. Laut Medienberichten hat die japanische Regierung den Betreibern des AKW verboten, seine Mitarbeiter von der Anlage abzuziehen. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat derweil Japan um eine engere Zusammenarbeit gebeten. Außerdem müsse die internationale Öffentlichkeit besser über die Lage des AKW Fukushima informiert werden. Mitarbeiter der IAEA würden sich zum AKW begeben, um sich ein Bild der Schäden zu machen und die Strahlenbelastung zu messen. In Elfenbeinküste sind bei einem Raketenangriff bis zu 30 Zivilisten ums Leben gekommen, bis zu 60 Menschen wurden verletzt. Der Angriff wurde von Truppen des international nicht anerkannten Präsidenten Laurent Gbagbo geflogen, wie die Vereinten Nationen UNO mitteilten. Ein Sprecher der UNO-Mission in der Elfenbeinküste sagte, Gbagbos Truppen hätten Raketen auf einen Markt in der Millionenmetropole Abidjan gefeuert. Der Angriff ereignete sich gemäß diesen Angaben in einem Stadtteil, in dem vor allem Anhänger des Siegers der Präsidentschaftswahl Alassane Ouattara leben. Ouattara ist von der internationalen Gemeinschaft als Präsident von Elfenbeinküste anerkannt. Laut der UNO sind bereits mehr als 400 Menschen dem Kampf zwischen den Lagern von Gbagbo und Ouattara zum Opfer gefallen. Der frühere haitianische Präsident Jean-Bertrand Aristide ist auf dem Weg nach Haiti. Er kehrt zurück nach 7 Jahren im Exil in Südafrika. Aristide wurde vor 7 Jahren gestürzt. Bei der armen Bevölkerung in Haiti genießt er immer noch große Beliebtheit. Die USA und Frankreich hatten Aristide aufgefordert, mit seiner Rückkehr nach Haiti zu warten. Am Sonntag findet dort die 2. Runde der Präsidentschaftswahl statt. Die beiden Länder fürchten, dass die Rückkehr des Ex-Präsidenten die instabile Lage in Haiti verschärfen könnte. Der Blick aufs Wetter. Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 5 Grad. Morgen kann der Tag mit einigen Regentropfen beginnen. Im Tagesverlauf wird es aber trocken. Die Schneefallgrenze liegt bei knapp 1000 Metern und im Flachland wird es maximal 8 Grad. Am Sonntag und Montag geht die Brise und bei bis zu 8 Grad wird es ziemlich sonnig.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In Japan droht der Super-GAU und in Europa werden die atomkritischen Stimmen immer lauter. Die sogenannte saubere, sichere Nuklearenergie ist in der Krise. Selbst in der bisher standfesten Atomnation Frankreich. Für nächsten Sonntag sind in mehreren Städten Demonstrationen angekündigt. Und mit Außenminister Alain Juppé hat nun auch erstmals ein Regierungsmitglied eingeräumt, vielleicht müsse man auch in Frankreich über eine Reduktion der Kernkraftwerke nachdenken. Mehr dazu im Beitrag von Wilmar Hall.
Mit insgesamt 58 Reaktoren in 19 Nuklearanlagen gehört Frankreich zu den Ländern mit den meisten Kernkraftwerken überhaupt. Frankreich ist die Nummer 2 auf der Liste der Atomnationen, gleich hinter den USA. 80% des gesamten Strombedarfs werden durch Atomstrom gedeckt, zudem ist es ein wichtiges Exportgut. Diese Zahlen vor Augen tönt es allerdings waghalsig, von einem baldigen Atomausstieg zu sprechen. Das sieht auch Charlotte Michon nicht anders. Sie ist Kampagnenleiterin beim französischen Netzwerk Sortir du Nucléaire, auf Deutsch Ausstieg aus der Atomenergie.
Ja klar, wir können das nicht ganz kurzfristig machen. Aber es ist nicht, weil es kompliziert ist, dass es nicht möglich ist. Es gibt ja Pläne für einen Atomausstieg in Frankreich. Es gibt Szenarien für einen 5-Jährigen, für ein 10-Jähriges, für einen Atomausstieg innerhalb 20 Jahren. Es ist keine Frage der Technik, sondern eine Frage der politischen Wille.
Und von politischem Willen ist in Frankreich bis jetzt noch sehr wenig zu spüren. Staatspräsident Nicolas Sarkozy und seine konservative, gaullistische Regierung machten klar, ein Atomausstieg kommt für sie nicht in Frage. Trotzdem wolle man nützliche Lehren aus den Ereignissen in Japan ziehen, sagte Premierminister François Fillon gegenüber ORF. Charlotte Michon von Sortir du Nucléaire meint, die Regierung Sarkozy übe sich in Schadensbegrenzung.
Zurzeit ist die Rede, wir werden eine Inspektion aller unserer Atomkraftwerke machen und wir werden alles prüfen. Das bedeutet auch implizit, dass es jetzt Fehler gibt. Und die Rede ist, wir wollen beweisen, dass wir sicherer sind und es gibt kein Erdbebensrisiko in Frankreich und so weiter.
Einzelne kritische Stimmen aus dem gaullistischen Lager waren in den letzten Tagen aber doch zu hören. Zum Beispiel die von Frankreichs Außenminister Alain Juppé. Als erstes Regierungsmitglied überhaupt sagte er, vielleicht sei es nun auch für Frankreich an der Zeit, die bisherige Energiepolitik zu überdenken.
Auch wir haben neue kritische Stimmen gehört, wie zum Beispiel die von ehemaliger Premierminister Dominique de Villepin, der gesagt hat, dass der Anteil der Atomenergie in unserer Energieerzeugung vermindern sollte. Und das ist für uns ganz neu, dass Politiker, die nicht aus der ökologischen Bewegung und auch nicht aus der Linkparteien gehören, das sagen.
Die Atomkraft ist Frankreichs heilige Kuh. Sie zu schlachten, das stand noch nie zur Diskussion. Eine breite nationale Debatte, wie sie in der Schweiz immer wieder geführt wird, gab es in Frankreich noch nie, sagt Charlotte Michon.
Es gab eine ganz winzige Scheindebatte 2005 um ein Energiegesetz, aber es war im Sommer, so wenige Abgeordneten waren da. Und das ist keine Debatte. Das Atomprogramm Frankreich ist nie von den Franzosen entschieden worden. Das ist ausschließlich eine Sache der Regierung und der obersten Kreise der Industrieexperten.
Jetzt aber sei der Zeitpunkt gekommen, das zu ändern, meinen Umweltschützerinnen und Atomgegner, aber auch Frankreichs Grüne. Europaparlamentarier Daniel Cohn-Bendit forderte jüngst eine nationale Abstimmung über den Atomausstieg. Und auch Eva Joly hat angeregt, zumindest langfristige Ausstiegsszenarien zu prüfen. Die mögliche Präsidentschaftskandidatin vom Umweltbündnis Europe Ecologie will nächstes Jahr gegen Nicolas Sarkozy antreten. Und zumindest in der Energiepolitik hat sie nun wohl die besseren Karten.
Ich würde sagen, die Bevölkerung sieht, dass die Politiker und die Behörde lügen. Es gibt kein Vertrauen mehr. Die Anti-Atom-Bewegung wird jetzt stärker und wer jetzt eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Und für uns ist das ganz neu.
Das sagt Charlotte Michon, Kampagnenleiterin beim französischen Netzwerk Sortir du Nucléaire, Ausstieg aus der Atomenergie. Das Netzwerk umfasst 875 lokale Anti-Atom-Organisationen in Frankreich und zählt 30.000 Einzelmitglieder. Mehr zum Netzwerk und seinen Tätigkeiten gibt's auf der Homepage sortirdunucléaire.org.
95,6 Rabe Info.
Vor etwas mehr als einem Monat trat Hosni Mubarak, 30 Jahre lang Machthaber von Ägypten, zurück. Das Volk hatte es fertiggebracht, mit wochenlangen Demonstrationen Mubarak zu stürzen. Die große Herausforderung allerdings kommt erst jetzt: die Demokratisierung eines Landes, das nie wirklich eine Demokratie war. Ein erster Schritt in diese Richtung findet morgen statt. Die ägyptische Bevölkerung kann dann über eine Verfassungsänderung abstimmen, die den Weg zu Wahlen freimacht. Für viele Oppositionelle ist das Tempo, das der ad interim regierende Militärrat einschlägt, allerdings zu schnell. Hintergründe im Bericht von Michael Spahr.
Die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung in Ägypten hat vor allem eine Konsequenz. In Ägypten kann es dann zu freien Parteigründungen kommen. Unter dem Mubarak-Regime musste eine Parteigründung von oben erlaubt werden, was zur Folge hatte, dass sich eine demokratische Parteienlandschaft nie wirklich entwickeln konnte. Wenn die Verfassungsänderung nun angenommen wird, würden in Kürze Wahlen stattfinden. Für die Ägypten-Expertin Anita Müller geht diese Entwicklung in eine gute Richtung, sie setzt aber auch Fragezeichen.
Einerseits möchten natürlich alle im Land diesen Übergang möglichst rasch gestalten, also möglichst rasch die Macht in zivile, in eine legitim gewählte zivile Regierung übergeben. Und andererseits ist es aber auch wichtig, den Übergang so langsam zu gestalten, dass er eben auf eine möglichst gute Art und Weise passieren kann, oder? Also ganz konkret sind wir da vor der Situation, dass wir jetzt Jahrzehnte eine Autokratie hatten mit Partei, also einer herrschenden Partei und dann verschiedenen mehr oder weniger regierungsnahen Oppositionsparteien und Oppositionsparteien ganz kleine, die eben halt nicht sich wirklich entfalten konnten. Wir haben die Situation, dass gerade jetzt eben auch diese jungen Kräfte, die Motoren dieser Generation waren, zwar eine ungeheure Energie entfalten konnten, aber ja noch nicht aufgestellt sind. Also wir haben eigentlich eine Parteienlandschaft, wo es neben den alten, früheren, delegitimierten Parteien noch fast keine funktionierenden neuen Parteien gibt.
Eine Ausnahme bilden die Muslimbrüder, die es seit fast einem Jahrhundert gibt und die deshalb gut organisiert sind, obwohl sie als politische Partei verboten waren. Die Muslimbrüder befürworten deshalb baldige Neuwahlen. Andere Oppositionsgruppierungen sehen im hohen Tempo aber auch eine Gefahr.
Also zum Beispiel Kräfte rund um Mohammed el-Baradei rum, aber auch andere, die sagen, das spielt eigentlich eben den frühen Machthabern in die Hand. Es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist vom Militär bewusst so gesteuert, oder? Dem Anschein nach zwar möglichst schnell in zivile Hände, aber so gestalten, dass sich eigentlich im Kern an den grundlegenden Machtstrukturen möglichst wenig verändert, indem zwar neue Köpfe da sind, aber die Strukturen eigentlich nicht gross sich verändern können. Und das ist jetzt die grosse Herausforderung und auch die grosse Ängste von vielen Oppositionskräften.
Die Befürchtungen sind nicht ganz unbegründet. Die Wochen nach der Revolution sind nämlich nicht nur friedlich verlaufen, wie auch Anita Müller, Ägypten-Expertin der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace, beobachtet hat.
Feststellbar ist, dass in der Bevölkerung, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, dass was passiert ist in den letzten Wochen, zum Beispiel diese Auseinandersetzungen auch zwischen Kopten und also der christlichen und muslimischen Bevölkerungsgruppen in Ägypten, dass das ganz gezielt so quasi in einem konterrevolutionären Aktivität geschürt worden ist, weil man natürlich auch sieht, dass es im Interesse von eben Kräften, die an der Revolution verlieren, ist, wenn die Sicherheitslage sich verschlechtert und dann je nachdem eben die Armee auch wieder die Sicherheit zum Vorwand nimmt, um gewisse Reformen nicht anzugehen.
Die Armee ist unter der Herrschaft von Hosni Mubarak zu einer wichtigen Wirtschaftsmacht geworden.
Es gibt Schätzungen, wo man davon ausgeht, dass etwa 15-20% der Wirtschaft in Ägypten in den Händen der Armee ist. Also auch die Armee hätte einiges zu verlieren, wenn es tatsächlich zu einem grundlegenden strukturellen Veränderungen über die Jahre hinweg kommt. Und da gibt es natürlich viele Stimmen im Moment, die Angst haben, eben, dass vordergründig zwar reformiert wird, aber im Grundsatz versucht wird, doch möglichst viel vom Kuchen zu behalten.
Sagt Anita Müller, die selber mehrere Jahre in Ägypten gearbeitet und gelebt hat. Sie erwägt im Moment mit Swiss Peace, sich in Ägypten zu engagieren. Ein Thema, bei dem die Schweizer Friedensstiftung ihre Erfahrungen einbringen kann, ist die Vergangenheitsbewältigung. Viele Angestellte des Regimes hatten Menschenrechtsverletzungen begangen. Wie mit dieser Tatsache umgegangen werden soll, wird eine weitere Herausforderung für das neue Ägypten sein.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Gemeinsam gegen Rassismus ist nicht bloß ein Slogan, sondern eine Aktion, die in ihrem 15-jährigen Bestehen IB-Fangeschichte mitgeschrieben hat. Zu dieser Erfolgsgeschichte gehört unter anderem, dass ein paar Dutzend Neonazis von Hunderten von weltoffenen Fußballfans verdrängt wurden. Die Geschichte vom Verein Gemeinsam gegen Rassismus und ihrem Lokal Halbzeit geht Hand in Hand mit dem Wiederaufstieg der Berner Young Boys vom Nazi B-Club mit einer Handvoll Zuschauern zu einem Schweizer Top-Club mit Zehntausenden von Fans. Noch einmal Michael Spahr.
Bienvenue, Dubai, Majuka, Lulic, Dudar und natürlich Petkovic, Namen, die zu den Berner Young Boys gehören. Wären diese Männer nicht die Stars von IBE, könnten sie wohl eher zu Opfern von Rassismus werden. Aber selbst, dass diese Männer als Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einem anderen kulturellen Hintergrund auf und neben dem Spielfeld akzeptiert sind, war nicht immer selbstverständlich. Urs Frieden vom Verein Gemeinsam gegen Rassismus erinnert sich an düstere Zeiten vor etwa 15 Jahren. Düster war nicht nur, dass IBE drohte, von der Nazi B in die Erstliga abzusteigen, sondern auch die Fankurve des Vereins.
Es gab nur noch wenige Zuschauer, das Stadion war völlig veraltet. Unter den wenigen Zuschauern hatte es einen hohen Anteil an Leuten, die gewalttätig waren und offen neonazistisch waren. Da gab es also Leute, die hatten Hakenkreuze bei sich, die machten Hitlergrüße, die riefen Ausländer raus oder so Jugosprüche und so weiter. Die haben die schwarzen Spieler ausgebuht, die haben sogar die eigenen schwarzen Spieler teilweise nicht akzeptieren wollen. Das war schon eine sehr unfreundliche Situation, wo man sich als Linker oder als Antirassist oder als Familienvater oder als Ausländerin oder Ausländer fragen musste, ob man weiterhin ins Stadion gehen will.
Für Urs Frieden war klar, jetzt muss gehandelt werden. Vor 15 Jahren gründete er den Verein Gemeinsam gegen Rassismus.
Wir haben ja als erstes, weil IBE keinen Sponsor hatte damals, haben wir uns den Platz auf dem Leibchen gekauft als Hauptsponsor mit der Aufschrift Gemeinsam gegen Rassismus und haben dann das Stadion und die Stadionmedien, vor allem das Programmheft und den Lautsprecher benutzt, um unsere Slogans, unsere Hintergründe auch durchzugeben. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt, auch mit den Fans, auch mit ausländischen Spielen von IBE, um diese fremdenfeindliche Tendenzen, zu thematisieren und haben dann relativ schnell Erfolge erzielt, dass das abgenommen hat und haben zugleich andere Leute, die eben eher antirassistisch waren, angezogen, dass sie wieder ins Stadion kamen. Da hat quasi ein Wechsel auch im Publikum stattgefunden. Man könnte auch sagen, wir haben das Terrain zurückerobert.
und wie haben sie es zurückerobert? Innerhalb weniger Jahre wurde IBE zu einem trendigen Fußballclub. Kulturschaffende, linke Aktivistinnen und Intellektuelle outeten sich als IBE-Fans. Überhaupt gehört es plötzlich in Bern wieder zum guten Ton, IBE-Fan zu sein. Ein weltoffenes Publikum führte schließlich auch dazu, dass sich die Ränge wieder füllten. Der Verein «Gemeinsam gegen Rassismus» hatte so viele Mitglieder, dass er das Lokal Halbzeit aufmachen konnte. Mit dabei bei Halbzeit ist auch Simon Klopfenstein. Für ihn ist klar, Fußballfan und Antirassist zu sein, das gehört zusammen.
Ich denke, der Fußballclub als Ganzes kann als Symbol dienen für Offenheit und Toleranz, weil eben ganz unterschiedliche Menschen verschiedener Ethnien, verschiedener Hautfarben, verschiedener Religionszugehörigkeiten, die spielen gemeinsam in einem Team, die haben gemeinsam ein Ziel, die tragen dieselben Farben und die gehen füreinander, die praktizieren eigentlich Solidarität auf dem Platz. Und von daher glaube ich, ist es ein wunderschönes Sinnbild für eine Vielfalt in unserer Kultur.
Zusammen mit Brian Ruchti engagiert sich Simon Klopfenstein neben «Gemeinsam gegen Rassismus» auch beim Online-Radio Gelb-Schwarz, das sämtliche Spiele überträgt. Für Brian Ruchti ist klar, antirassistische Fanarbeit muss auch über die Grenzen gehen. Die IBE-Fans gehören deshalb auch zum Fair-Netzwerk der Organisation «Football Against Racism Europe».
Es ist unglaublich wichtig, dass man solche Organisationen hat in Ländern, wo man vielleicht sagen kann, wir haben andere Probleme auch, aber der Rassismus ist dauerhaft präsent. Und wenn man jetzt die Kampagne der Stadt Bern anschaut, es gibt diese Slogans wie «Zum Bedienen bin ich okay, aber nicht als Schwiegersohn». Da geht es im Fußball zum Teil auch in dieselbe Richtung. Es geht darum, dass man den Mensch nicht nur als Fußballer akzeptiert, sondern wirklich auch als Menschen. Wenn jetzt Thierry Dubai Friebe ein Tor schießt, geht es darum, ihn als Menschen zu sehen und nicht nur als schwarzer Spieler, der das IBE-Dress anhat.
Gemeinsam gegen Rassismus hat in Bern in 15 Jahren viel erreicht. Auf ein Ereignis muss der engagierte Fußballfanclub aber wohl leider noch eine Weile warten, dass die Berner Young Boys nach 25 Jahren endlich wieder einmal Schweizer Meister werden.
Trotzdem wird das 15-jährige Jubiläum des Vereins «Gemeinsam gegen Rassismus» gefeiert, nämlich am Montagabend zum Abschluss der Aktionswoche gegen Rassismus im Fanlokal Halbzeit. Mit dabei ist dann viel Prominenz aus Fußball und Kultur. Die Details gibt's auf der Webseite halbzeit.ch. Ebenfalls am Montag hören Sie dann im Rabe Info ein längeres Gespräch mit dem IBE-Trainer Wladimir Petkovic.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 18. März. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt ein gutes Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.